Ja, herzlich willkommen zum letzten Vortrag heute. Also wir werden es ganz kurz machen. Es geht um die Themen Lizenzierung. Dann würde ich Ihnen gerne ein bisschen was über die Sessions auf der MMS, also ein bisschen ein Review geben, was Interessantes anzuschauen. Ressourcen dann noch, wo man sich weiter informieren kann über die Themen, die heute gezeigt wurden, und zum Schluss noch ein bisschen die Zusammenfassung des heutigen Tages und Trends in der Zukunft. Starten wir gleich mit der Lizenzierung. Die Windows Server und System Center Lizenzierung ist ja im letzten Jahr angepasst worden. Also es hat sich jetzt nicht wirklich etwas verändert. Es gibt zwei Versionen der Produkte, eine Standardversion und eine Data Center Version. Die eine Version ist für Standalone Server, die Standardversion, die Data Center Version für Virtualisierungsumgebungen, Cloud Computing, Private Cloud und so weiter. Beide Versionen enthalten genau das gleiche Feature Set, das heißt, es gibt keine Einschränkungen mehr wie früher. Das heißt, bei dem Windows Server, also alle Funktionen drinnen, also der Standard-Server, wenn man so will, ist der ehemalige Enterprise-Server. Im Data Center-Server genau gleich. Beide Versionen sind per 2 CPU-Sockets lizenziert. Das ist vielleicht das einzige Komplizierte bei dem Ganzen. Also man muss sich merken, in Wirklichkeit, man zählt nur die CPU-Sockets, die drinnen sind. Und davon immer zwei bilden eine Lizenz ab. Aber wenn es dazu Fragen gibt, dann Ihr Lizenzspezialist oder Microsoft-Kontakt oder Large-Account-Reseller hilft Ihnen da gern. Ja, der einzige Unterschied zwischen den beiden Versionen liegt in den Virtualisierungsrechten. Das heißt also, bei dem Standard-Server dürfen Sie zwei virtuelle Instanzen fahren, bei dem Data Center unbegrenzt viele. System Center haben wir ja eigentlich letztes Jahr schon gezeigt. System Center ist genau gleich. Der Unterschied zur ganz früheren Lizenzierung ist jetzt, dass alle Produkte zusammengefasst sind in einer Lizenz. Das heißt also nicht mehr ans COM einzeln, an SCCM einzeln und so weiter, sondern alles in einer System Center Lizenz drinnen. Die beiden Produkte, einen Windows Server und System Center, gibt es auch noch in unserer Bündellizenz, die heißt Enrollment for Core Infrastructure, wo Sie beides in einem Paket ähnlich der Office Suite kaufen können. Kleines Preisbeispiel. Wenn man jetzt davon ausgeht, man will eine Private Cloud-Lösung, wie wir heute sehr viel dazu gesehen haben, aufbauen, dann brauche ich dazu Windows Server und System Center. In System Center ist alles enthalten. Den Windows Server lassen wir hier mal außen vor. Die Windows Server Lizenzierung brauche ich ja immer. Es geht natürlich um den Vergleich, den ich da jetzt nachher bringe. Gehen wir davon aus, wir wollen 500 virtuelle Maschinen fahren. Das ist in diesem Preisbeispiel ein 68 CPU-System, das heißt schon ein sehr, sehr großes Hyper-V-Environment. Ich brauche also 68 CPU System Center 2012. Der Hyper-V-Server ist ja, wie wir vielleicht schon gehört haben, kostenlos. Das heißt, also hier fallen keine Lizenzkosten an. Er gibt ein Total von $122.000 in dem Fall. Würde man das Ganze jetzt mit einer anderen Lösung realisieren, würde das so ausschauen, dass man mal für das Produkt, das mir die Cloud-Lösungen abbildet, irgendwo im Bereich von 780.000 Euro liegen, plus die Virtualisierungstechnologie, die bei Microsoft ja kostenlos ist, noch dazu ergibt, also ein Total von 786.000. Plus alle möglichen Dinge sind nicht dabei, also das ganze Service Management, Workload Protection, also wie wir es heute gesehen haben in Application Performance Monitoring. In Summe ist das also sechsmal so teuer wie Microsoft bei sehr vergleichbaren Funktionalitäten. Wenn Sie das interessiert, natürlich auch wieder kontaktieren Sie uns, kontaktieren Sie die Microsoft-Partner. Ja, so viel zur Lizenzierung. Das ist an sich kurz und knackig, weil es eben wie gesagt wirklich nur mehr diese beiden Versionen gibt. Zur MMS jetzt selbst gehen wir ganz kurz durch ein paar Sessions, die es vielleicht interessant sind anzuschauen. Die gute Nachricht ist, also die Veranstaltung war ja letzte Woche von Montag bis Freitag. Alle diese Sessions, die dort gehalten wurden, sind auf Channel 9 im MSDN abrufbar. Ich habe immer, diese Folien sind morgen dann verfügbar auf unserer Website, auf der Katapult-Website. Ich habe immer hier unten dann den Link eingeblendet auf die einzelnen Sessions. Sie können sie dann jede, die da delivered wurde, anschauen. Sie können sie alle Slides downloaden. Die Keynote von Brad Anderson, die der Bernhard heute zusammengefasst hat, die ist dann auch mit Video. Themen waren eben alles quer durch die Bank, was derzeit geboten wurde. Azure Cloud Computing, Global Service Monitoring, ist er mit sehr schönen Live-Demos. Wie gesagt, da dann immer der Link, den Sie klicken können, wenn Sie sich das anschauen wollen. Eine Session, die mir sehr gut gefallen hat, weil ich den Speaker sehr gern mag, den Eduardo Kastner, wie baue ich eine Private Cloud auf, oder wenn ich noch mit dem Thema noch gar nicht mich so richtig befasst habe, wie gehe ich es an? Ja, was sind die Stufen dazu? Wie kann ich mit der IO, also der Infrastructure Optimization, hier die ersten Steps machen? Es ist wirklich sehr, sehr gut gewesen, empfehle ich anzuschauen. Ja, natürlich darf das nicht fehlen. Also ein Vergleich hier mit dem Mitbewerb im Private Cloud Stack, also das, was ich vorhin da gezeigt habe, dieses Preisbeispiel, das stammt aus dieser Session von Matt McSpirit. Also wo sind die Stärken von den Brad Anderson, nennt die immer nur die Other Guys, und wo sind die Stärken der Microsoft-Lösung? Private Cloud Fast Track wurde heute schon einmal angesprochen. Private Cloud Fast Track ist eine Referenzarchitektur. Ganz eine tolle Sache, ist jetzt sehr stark erweitert worden, war früher zugegebenermaßen eher nur für ganz große Umgebungen sinnvoll. Jetzt gibt es drei verschiedene, Small, Medium und Large, und die Small ist also wirklich eine totale Einsteigerlösung. Mit zwei Hosts, also die geclustert sind, kann ich schon hier eine fixfertige Cloud-Lösung out of the box aufbauen. Das heißt, also von unseren Hardwareherstellern wie zum Beispiel HP, NetApp, Cisco ist fixfertig vorkonfiguriert. Also auch eine sehr interessante Sache. IT Operations, also da können Sie alle, die mit dem Betrieb zu tun haben, eben SCOM-Einsatz, Definition von MOF, also wie läuft das alles ab, auch ganz gut gewesen. Ein persönlicher Favorite von mir war der Von Nördal, das ist ein Kunde gewesen, also von einer Firma, das war eine amerikanische Lebensmittelfirma, Cargill, und ein Familienunternehmen, da habe ich mir so vorgestellt, irgendwas, ja, im Bereich in Österreicher Familienunternehmen, 140.000 Mitarbeiter, 280 Lokationen weltweit und Orchestrator im Live-Einsatz. Und das ist wirklich ein Wahnsinn. Also es war super toll, was der da gezeigt hat, was man aus Orchestrator alles rausholen kann. Citrix VDI, hier auch, wir haben jetzt ein bisschen was zu dem Thema gehört, hier schon Project Excalibur, das heißt Citrix mit der nächsten Version, ist noch nicht announced, wurde auch hier nichts announced, das wird bei der Citrix eigenen Veranstaltung dann passieren im Mai. Aber man sieht schon sehr schön auch, wo sind die Stärken von Microsoft gewesen, wo ist Citrix und wo ist das Zusammenspiel dabei. Was ich mir an einigen Tagen auch beschäftigt habe, war die Ausstellungsarea mit den Partnern. Und da hat es, wir haben ja heute auch schon einige gesehen, hat es wirklich tolle Lösungen gegeben. Also zum Beispiel Bridgeways Management von Oracle und VMware, VM auch, klassischer VMware Management-Anbieter, Flexera, also für Packaging-Lösungen. Also alle diese Partner Lösungen finden Sie auch dann unter dem Link drunter. Macht bei vielen Dingen wirklich Sinn. Das Ökosystem, also ich begleite ja diese System Center Sache schon sehr lange, hat sich massiv weiterentwickelt und es sind ganz interessante Dinge dabei. Gut, so viel zur MMS. Allgemeine Ressourcen von Microsoft findet man auf unserer Website. Also ich gehe das da jetzt ganz kurz durch. Wir haben eine Website generell für Private Cloud. Also hier kann man sich alle diese Informationen runterholen, Eval-Versionen. Da habe ich dann da drüben auch noch extra diesen Link hinkopiert. Das Infrastructure Optimization Tool und ein Das kann man jetzt da schlecht lesen, aber ein Private Cloud Economics Tool, also gerade wenn es darum geht, Argumentation zu finden, warum bleibe Cloud oder bringt man das was oder bringt man das nicht was, kann man auch hier alles online machen. Dann für die Administratoren, Techniker, Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich, ganz interessant. Erstens einmal auf TechNet, die Eval-Versionen. IT Camps ist ein Angebot von Microsoft, wo sie kostenlos hands-on Seminare oder mehrtägige Seminare sogar teilnehmen können und die Dinge ausprobieren. In nächster Zeit, ich habe jetzt mal geschaut, einfach auf den Link drauf gehen, dann findet in Wiener Azure IT Camp statt. Und was nicht so viele wissen, also bis vor ein paar Monaten mir inklusive, die Microsoft Virtual Academy ist eine Möglichkeit, wo ich Online-Trainings völlig kostenlos machen kann und auch Punkte sammeln kann. Also ist ganz witzig immer, da kann ich dann immer nachschauen, wo bin ich in meinem Land jetzt gerade und wo bin ich weltweit. Ich habe jetzt vorhin aufgeschrieben, ja, egal, wer in Österreich gerade der Beste ist auf dem Ding. Aber es sind absolut tolle Ressourcen und als Vorbereitung für die Zertifizierungen absolut geeignet. Gut, ja, dann sind wir eigentlich schon fast am Ende. Die Trends in der IT in den nächsten Jahren, vielleicht nochmal kurz zusammengefasst, was hat man am meisten rausgehört, eben auf dem Management Summit? Der erste Punkt beim Betrieb von Rechenzentren, das hat mich persönlich sogar ein bisschen überrascht. Man würde es nicht glauben, wo eigentlich bei den Kosten am meisten drinnen ist, wenn man ein Cloud-Rechenzentrum, ein großes Rechenzentrum betreibt. Also man sieht es, ich meine, diese Balken sind von den Verhältnissen jetzt nur schematisch dargestellt, das sind jetzt nicht Dollars oder Euros. Die Hardware- und Softwarekosten gehen immer mehr nach unten, weil hier natürlich optimiert wird bis zum geht nicht mehr. Also das ist von den Gesamtkosten eines Rechenzentrumsbetriebs echt nicht mehr so extrem. Die Core-Server-Labor-Costs, also das, was zum Betrieb dieses Rechenzentrums notwendig ist, ist etwas, das kann man mit Werkzeugen, wie man sie heute den ganzen Tag gesehen hat, natürlich massiv beeinflussen. Automatisierung mit Service Manager zum Beispiel. Also hier ist einiges drinnen. Zwei Faktoren, die man wenig bis gar nicht beeinflussen kann, sind Workload-spezifische Kosten und Implementationskosten. Gut, die wird man immer haben, das hängt eben dann vom Projekt ab, wie wird das Projekt realisiert. Ja, aber was ein extrem hoher Faktor ist, sind die ganzen Facility-Kosten, das heißt also Licht, Strom, Kühlung und so weiter. In ein Großrechenzentrum, und das sieht man da, ist die Kühlung und dieser ganze Betrieb ein immenser Faktor. Also hier auf der rechten unteren Seite, also ein Cloud-Rechenzentrum von Microsoft der vierten Generation. In Wirklichkeit, die Weiterentwicklung ist da nicht beim Netzwerk, bei der Anbindung von Storage und so weiter passiert, sondern nur bei der Kühlung und beim Stromverbrauch. Der zweite Faktor, der in den nächsten, oder wenn wir jetzt in Dekaden denken, eine immense Rolle spielen wird, die Storage. Die Menge der gespeicherten Daten, ich meine, das ist jetzt nicht eine Geheimwissenschaft, weil das weiß man, wenn man länger schon in dieser Branche ist, wie das explodiert, wird immer weiter explodieren. Also Experten, also das ist also eine Studie von IDC, gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2020 das Datenvolumen um den Faktor 14 wachsen wird. Wir werden also 2020 an 5,2 Terabyte pro Erdeinwohner zu speichern haben. Und diese Zahl ist natürlich unvorstellbar, weil wenn man davon ausgeht, dass jetzt nicht jeder auf dieser Welt einen Computer hat oder Zugang zum Internet, dann ist das schon ganz beachtlich. Also als Erklärung ist da bei 40 Zettabyte, das sagt ja auch niemandem irgendwas, das wäre, wenn man alle Sandstrände dieser Welt zusammennimmt und mal 57 rechnet und alle Sandkörner dann addiert, dann ist das diese Datenmenge. Es klingt recht spektakulär. Aber irgendwo muss das Ganze dann eben abgespeichert werden. Also Faktor 14 bis zum Jahr 2020, sowohl auch im Computing-Bereich natürlich, aber im Storage wird es natürlich noch interessanter sein. Die Zahl der IT-Administratoren, das war eigentlich ganz interessanter, wird nur um den Faktor 1,5 steigen. Das heißt also, das Gebot der Stunde ist optimieren, automatisieren, effizienter gestalten. Und was die Daten selbst jetzt andere, ja, das ist ein paar Beispiele aus der Microsoft Cloud, hat man aber heute eh schon gesehen. Also wir haben natürlich hier super Zahlen in allem. Das Gebot der Stunde wird sein, bei den Daten zu klassifizieren. Und zwar in Daten, die ich in einem High-Performance Storage, wie man sie heute auch schon gesehen haben, wie à la NetApp speichern wird, die man in Low-Cost Storage speichern wird und die man im Cloud Storage speichern wird. Microsoft bietet ja jetzt schon mit der Server 2012 Plattform hier alle Technologien an, haben wir heute in der Keynote schon gehört. Also, dass eben jetzt auch mit Storage Spaces Low-Cost Storage angebunden werden kann. In den meisten Cloud-Rechenzentren von Microsoft wird nur Low-Cost Storage verwendet. Also, da werden nur Direct Attached Platten verwendet. Ja, der dritte große Hype rund um Devices, wie in der vorigen Session schon gesagt, also es ist einfach ein Device-Sprawl hier, es werden immer mehr Smartphones, immer mehr Tablets verwendet und die IT steht hier natürlich vor der großen Herausforderung, wie manage ich das alles. Also eine Umfrage, das ist vielleicht ganz interessant, geht derzeit hervor, dass nur 55% der Unternehmen diese Geräte überhaupt managen, obwohl dort Daten drauf sind. Das ist vielleicht der Punkt, wo man ansetzen kann, also wie man jetzt gerade gesehen hat mit Intune oder mit dem Symantec Tool, um hier eine gewisse Sicherheit herzukommen. Weil E-Mail ist heute was, da können schon sehr relevante Daten drinnen sein. Also bis 2016 rechnet man, dass von 1,2 Milliarden mobilen Endgeräten das steigen wird auf 2 Milliarden. Und, na, wo? Ah ja, das heißt also fast eine Verdopplung und das ist da schon ganz beachtlich. Also der Device-Bereich wird uns noch längere Zeit beschäftigen und wird nicht gehen. Und schlussendlich natürlich Einbindung von Cloud Computing, sei es jetzt Private Cloud, Public Cloud oder Service Provider Cloud. Was macht eine Cloud aus? Nur noch mal zur Erinnerung, auf der linken Seite sind so Begriffe, wie definiere ich ein optimiertes Data Center? Das ist das, wo die meisten heute stehen. Also virtualisiert, schauen, dass wir kosteneffizient sind, konsolidieren, das heißt physische Server, die auf niedriger Last laufen, virtualisieren, managen. Die Attribute, muss ich wieder auf Deutsch umstellen, Attribute, die aus einem optimierten Data Center ein Cloud Data Center machen, heißen Pooled Resources, Automation und zwar wirklich bis ins Letzte rein, Self-Service-Möglichkeit, Elastizität, das heißt dynamisch auf Anforderungen reagieren und Usage-basierte Verrechnung. Also so definiert sich einmal grundsätzlich ein Cloud. Microsoft bietet mit seinen Offerings eine einheitliche Plattform, also One Consistent Platform, die eben die Codebasis vom Windows Server 2012 ist für alle drei Bereiche an. On-Premises, Microsoft Cloud, Windows Azure und die Service Provider Cloud. Von der Verteilung dieser traditionellen IT, also wenn man jetzt davon ausgeht, physische Server, virtualisierte Rechner, das ist da, wo wir eh schon sehr, sehr gut verbreitet sind, Private Cloud und Public Cloud, schaut heute in etwa so aus, dass man sehr viel in dem Bereich traditioneller IT und virtualisierter IT unterwegs sind und so im Zeitrahmen von 2020 werden wir halt da schon einen sehr starken Fokus in Richtung Private Cloud, also automatisiertes Rechenzentrum, dynamisches Rechenzentrum, On-Premise haben und Public Cloud à la IaaS-Service, PaaS-Service und Software-as-a-Service. Der ganze Bereich Cloud Computing könnte man euch jetzt sagen, ist ein Riesenhype. Ja, wird jetzt natürlich jeder Hersteller erzählt, diese Story. Wenn man dem Ganzen auf den Grund geht, warum machen wir das eigentlich? Und da ein kurzer Sidestep zu den Business Priorities. Was macht ein Unternehmen konkurrenzfähig oder was macht ein Unternehmen besser als ein anderes? Und das ist immer noch, ich muss entweder bessere Produkte haben als der andere, dann kann ich ja mehr Geld verlangen, ich muss billiger sein oder ich muss schneller am Markt sein. Das ist eigentlich die ganze Weisheit, wie ich als Unternehmen erfolgreich bin. Und die IT wiederum, die muss das Ganze natürlich möglichst gut supporten. Das heißt mit Agilität, Kostenoptimierung, damit ich hier natürlich auch billiger produzieren kann und einen Fokus auf diese Business-Prioritäten. Und Analysten, also wir im IDC, gehen davon aus, dass Unternehmen, die in solche Dienste wie eben Cloud-Services investieren, bis zum Jahr 2016 bis zu 20% mehr verdienen können als solche, die hier vielleicht das Ganze nicht so schnell angehen. Also es ist ja oft gehört, ich warte einmal ab und schaue, was die anderen machen. Genau das könnte natürlich dann auch dazu führen, dass man da dann schon der Zweite ist. Auf meiner Reise zur MMS bin ich an einem interessanten Platz vorbeikommen, auf einem Unternehmenscampus von einem amerikanischen Unternehmen, das 1982 gegründet wurde, ein Vorreiter in der Technologie, das heißt also Dinge erfunden von Spark-Prozessor-Architektur, Solaris, SunOS, danke, nicht zu vergessen, 1995 Java. Also ein Unternehmen, das vorne dabei war, bis eben 2009, Sun eben hier in die Krise reingerutscht ist, Verlust von 2 Milliarden. Man könnte jetzt natürlich sagen, nicht in die Cloud investiert, also vorbei an den Anforderungen. Also Sun ist seit 2010 Geschichte und eben auch dieser Campus, der hier von hinten fotografiert wurde. An diesem Ort haben glaube ich 10.000 bis 20.000 Mitarbeiter von Sun seinerzeit gearbeitet, die sind 2000 dann in Oracle integriert worden. Und heute der Campus hier ist nicht leer, es ist ein neues Unternehmen jetzt dort, die, sagen wir mal, einen Cloud-Service anbieten. Ich weiß nicht, weiß jemand, wer was hinter diesem Schild ist? Ja. Also es ist ein Unternehmen, das eine Technologie anbietet für Social Networking und seit letztem Jahr ist es der Campus von Focus, also von Facebook. So schnell kann es gehen. Ja, das war's eigentlich. Herzlichen Dank.